SWR 2 Tandem.
Guten Abend, ich bin Viktoria Merkulova und bei mir zu Gast ist heute Amy Warning. Sie ist Singer-Songwriterin aus München, spielt Gitarre und Bass, hat dieses Jahr ihr 4. Album rausgebracht und angefangen hat sie mit englischen Texten. Inzwischen singt sie auf Deutsch und manche nennen ihre Musik Indie-Pop, manche Soul. Wir sprechen heute darüber. Willkommen Amy Warning bei SWR 2 Tandem.
Hallo.
Bevor wir über Ihre Musik sprechen, möchte ich ganz kurz ein anderes Geschäftsmodell ansprechen. Während der Pandemie haben Sie mit Ihrer Mutter und Ihrem Freund einen Kiosk in München eröffnet. Warum?
Also irgendwann kam diese Pandemie und am Anfang konnte ich die Zeit auch irgendwie ganz gut nutzen, um Songs zu schreiben und eben dieses neue Album auch einzuspielen und aufzunehmen. Aber gleichzeitig habe ich irgendwie auch gemerkt, dass ich ja irgendwie einen Ausgleich brauche. Also dass ich nicht jeden Tag von morgens bis abends nur Musik machen will, sondern dass ich mich irgendwie noch nach was anderem sehne. Und meine Mama hat auch schon immer gekellnert und mein Freund hat in einer Bar gearbeitet und irgendwie da, wo ich gewohnt habe, ist nebendran dann so eine Kneipe raus und irgendwie war das dann so der erste Denkanstoß, dass wir dachten, wir könnten noch mal fragen, was da jetzt reinkommt. Und dann haben wir so eine kleine Suche gestartet, genau. Und dachten erst einen Kaffee oder so vielleicht, aber sind dann eben bei dieser Kiosk-Idee gelandet. Und den gibt es seitdem. Und wir haben also alle möglichen Sachen, die man halt so in einem Kiosk hat, aber auch Kaffee und Croissants und Eis jetzt.
Ja. Das heißt, Sie haben diesen Ausgleich letztendlich wirklich dort im Kiosk gefunden?
Ja, doch, ein Stück weit schon. Jetzt, wo alles wieder losgeht, auch mit der Musik ja wieder viel ist, brauchen wir auch noch Hilfe in diesem Laden, glaube ich, weil jetzt ist es fast schon zu viel von allem wieder. Aber ja, doch, wenn alles so seinen Rhythmus hat, dann ist es auf jeden Fall ein guter Ausgleich, dieser Kiosk.
Und welche Musik läuft in deinem Laden?
Ach, ganz unspektakulär. Ich mache meistens einfach das Radio an oder so.
Nicht Ihre Musik mal?
Ganz manchmal stecke ich mein Handy an und höre mir meine neuen Songideen so heimlich nebenbei an. Ja, das ist das Einzige.
Ein kleines externes Studio sozusagen.
Ja.
Es wäre zwei Tandem. Wir sprechen heute mit Musikerin Amy Warning unter anderem darüber, wie es ist, in einer musikalischen Familie aufzuwachsen und dann trotzdem Musikerin zu werden. Zuerst hören wir jetzt den Song Blaue Augen aus dem aktuellen Album Kurz vorm Ende der Welt.
Sag mir, wie ich wieder zum Anfang komm. Er hat mir meine blauen Augen weggenommen. Sag mir, sag mir, wie ich wieder zurückgehen kann. Du hast gesagt, wenn ich groß bin, kann ich alles sein. Essen, was ich will, interessiert auch keinen. Wach bleiben die ganze Nacht, ungeduscht, um Bett nicht gemacht. Ich bin frei, Hausaufgaben gibt es nicht. Alle Tage sind ausschließlich nur für mich. Aber jetzt, wo ich im Schlafenland bin, fehlt zu all den Geschenken manchmal der Sinn.
Blaue Augen von Amy Warning bei SWR 2 Tandem. Blaue Augen, da geht es um die Zeiten von früher. Welche Zeiten denn genau?
Ja, also der Song ist einfach so ein bisschen so ein sehnsüchtiges Lied. Ja, über die Kindheit auch hauptsächlich. Also ich weiß nicht, manchmal denke ich so zurück und ja, denke mir, ach, viele Sachen, mit denen ich mich jetzt so beschäftige und die mich auch traurig oder wütend machen, kannte ich irgendwie gar nicht so, als ich ein Kind war. Und auch dieses, dass man gesagt bekommt, das wird schon wieder alles und alles wird gut, mach dir keine Sorgen und das dann einfach so hinnimmt. Ja, auch das vermisse ich manchmal. Also das kommt ja in dem Refrain so vor. Du sagst, alles wird gut und irgendwie kann ich es nicht mehr einfach nur glauben.
Welche Dinge in dieser Welt machen Sie denn jetzt aktuell besonders wütend?
Also ja, auf diesem Album geht es auch viel um so sehr persönliche Sachen, die da so drin stecken, also auch einfach Krankheit und ja, so Schicksalsschläge auch, wo man dann nicht versteht, warum das einem passiert, was man halt auch bei anderen Leuten mitbekommt, aber auch bei sich selber. Und ja, klar, man könnte jetzt noch unendlich weiterreden über alle möglichen Dinge, die gerade ja schlimm sind und in der Welt passieren, aber meistens gehe ich dann doch so in mich und schreibe diese Lieder aus so ganz persönlichen Momenten heraus. Mhm.
Ami, Sie sind ja in einer sehr musikalischen Familie groß geworden. Ihr Vater ist karibischer Sänger und Gitarrist Wally Warning. Ihre Mutter kann ja auch singen. Ich weiß ungefähr, wie es ist. Meine beiden Eltern sind klassische Pianisten. Dennoch habe ich mich gegen eine Musikkarriere entschieden. Was hat Sie denn überzeugt, Musik beruflich zu machen?
Ja, das kam eigentlich erst relativ spät und dann aber ganz natürlich. Also ich war lange, also immer gern bei den Konzerten von meinem Papa mit dabei und so, aber dachte überhaupt nicht, dass ich selber mal Musikerin werden will. Und dann habe ich einfach irgendwann, als ich so 14, 15, 16 war, angefangen, Songs zu schreiben. Also ich hatte einfach Texte mit Dingen, die ich loswerden wollte und habe dann die Gitarre genommen und in meinem Zimmer angefangen, das irgendwie aufzuschreiben. Und das war dann eigentlich so, ja, der Einstieg in die Musik. Dann hatte ich irgendwann so einen Haufen Lieder. Papa hat gesagt, willst du sie nicht mal aufnehmen oder so? Und dann, ja, gab es irgendwann dieses erste Album und dann wollte ich diese Songs auch dann doch irgendwie den Leuten zeigen und dann bin ich auf die Bühne und bin dann da so Schritt für Schritt auch reingewachsen, weil ich eigentlich nicht so ein extrovertierter Mensch bin. Also ich musste das dann auch so ein bisschen lernen, wie ich meine Songs rüberbringen kann.
Vielleicht schauen wir noch mal ganz kurz zurück in Ihre Kindheit. Ab wann haben Sie denn als Kind gemerkt, vor allem der Vater macht was ganz anderes als die Eltern anderer Kinder?
Ja, lustig. Die Frage kam schon öfter mal und irgendwie gab es diesen Punkt nicht. Also irgendwie war das für mich so normal, dass der Papa immer halt auch daheim war und Gitarre gespielt hat und dass da Musiker um mich rum waren. Und dass wir ja oft auf Konzerten waren. Also irgendwie habe ich das eigentlich an keinem Punkt so richtig bemerkt.
Dass es aber das Zuhause war doch bestimmt besonders. Da lagen möglicherweise Instrumente rum, Noten.
Ja, das schon. Also das hat auch bestimmt geholfen, eben, dass ich dann irgendwann diese Gitarre einfach nehmen konnte, die da halt so rumlag. Und sich das dann auch so ergeben hat. Und es hängt bestimmt alles irgendwie zusammen, aber so, dass ich gemerkt habe, dass es anders ist als bei meinen Freunden, so, das gab es ganz lange nicht. Also erst im Nachhinein, jetzt.
Sie haben schon mehrmals die Gitarre erwähnt, aber mit 11 Jahren hatten Sie ja auch Klavierstunden. Was hat Sie denn dann letztendlich am Klavier gestört? Weil das haben Sie ja nicht weitergemacht.
Ich hatte da 2 Lehrerinnen, die haben sich auch total bemüht, aber irgendwie das mit diesem eben Notenspielen und so, doch relativ streng das alles lernen und auch Stücke, mit denen ich jetzt nicht so eine Verbindung hatte, weiß nicht. Das hat mir dann irgendwie nicht so viel Spaß gemacht. Also ich würde auch, wenn ich jetzt irgendwann ein Kind hätte oder so, würde ich immer da ansetzen, dass man irgendwie so den Spaß daran findet, weil ich glaube, dass es so zum Einstieg eigentlich das Wichtigste ist und dann kann man, glaube ich, später mit der Theorie weitermachen.
Heißt, Sie sind Autodidaktin?
Ja, also klar, der Papa hat mir schon Dinge gezeigt, aber ich hatte jetzt wenig Unterricht. Richtig.
Sie haben gerade schon gesagt, dass Sie ja relativ lange schüchtern waren und sich nicht wirklich getraut haben, auch auf die Bühne. Und wie war es das erste Mal auf der Bühne?
Also ich kann mich gar nicht jetzt so an den ersten Auftritt erinnern, aber also es ist immer noch ein Prozess. Ich finde, ja, man ist da nie so richtig fertig, dass man lernt, was man auf der Bühne machen kann und immer noch freier wird. Also auf jeden Fall waren die Anfänge unsicher und halt ja noch unbeholfen. Man lernt da, glaube ich, mit jedem Mal was dazu, auf jeden Fall.
Und jetzt mittlerweile treten Sie mit Ihrem Vater gemeinsam auch als Duo auf. Welche Songs spielen Sie denn da?
Ja, wenn ich mit dem Papa spiele, spielen wir auch viele von den englischen Songs. Also da wechseln wir uns immer so ab. Er spielt 2, ich 2 und wir begleiten uns dann so gegenseitig. Und ja, so vereinzelt spiele ich auch meine deutschen Sachen, aber es ist vordergründig dann Englisch und dann spielt er eben auch die Quattro und die Ukulele. Also dann ist es auch ein bisschen so karibisch und ja, genau, wir wechseln uns dann einfach so ab, gegenseitig begleiten wir uns.
Wir hören jetzt Schöne Stunden, auch ein Song aus Ihrem neuen Album. Und Sie singen darin, lass uns lieber nur noch sein, wie wir sind, ich will mich nicht verbiegen. Wer oder was gibt Ihnen das Gefühl, dass Sie sich verbiegen müssen?
Ja, ach, das ist eigentlich andauernd. Ich weiß es nicht, das kennt man bestimmt einfach auch im Leben. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, es gibt ganz oft Leute, die einem sagen, wie man Dinge tun soll. Und vor allem, ja, bei der Musik, wenn man so viele Entscheidungen treffen muss und sich eigentlich alles so um die eigene Person dreht, gibt es auch immer ganz viele Meinungen, mit denen man sich auseinandersetzt und ja, die noch tausend Ideen haben. Aber ich bin da auf jeden Fall auf so einer Reise, wo ich versuche immer mehr herauszufiltern, was ich auch will und welche Ratschläge ja auch was bringen und gut gemeint sind und welche eher nicht so. Aber darum geht's, dass man sich selber da auch ein Stück weit nicht verliert in dem Ganzen.
Ich will nichts, was mir wichtig ist, verpassen. Heute lass ich los und genieße.
SWR 2 Tandem. Mein Gast heute ist Army Warning, Sängerin aus München. Und wir haben gerade ihren Song Schöne Stunden gehört. Bevor Sie Musikerin wurden, konnten Sie sich da auch andere Berufswege vorstellen?
Auf jeden Fall. Also in der Grundschule hatte ich eine tolle Lehrerin und da wollte ich dann selber auch Grundschullehrerin werden. Und dann später, und ich weiß nicht mehr, warum ich diesen Job dann angepeilt habe, aber dann dachte ich kurz, ich will Postbotin werden. Und dann,
auch interessant.
Ja. Und dann habe ich auch überlegt, was ich studieren könnte. Da dachte ich dann Philosophie oder an noch so eine Kunstschule. Also ich hatte verschiedene Ideen auf jeden Fall.
Und wann genau kam wirklich dieser Entschluss, selbst Musikerin zu werden?
Also so richtig, dass ich ja dann gemerkt habe, das ist doch mein Ding und das will ich jetzt auch als Beruf machen. Ja, wahrscheinlich dann so, als ich mit der Schule fertig war. Also da konnte ich ja dann auch erst so richtig anfangen und da gab es dann direkt auch die ersten Konzerte und dann war ich mir schon auch sicher, dass es jetzt mein Job werden soll.
Postbotin, Lehrerin, vielleicht Philosophie studieren, haben Sie gerade aufgezählt. Bereuen Sie vielleicht diese Wege nicht ausprobiert zu haben?
Ach nö, eigentlich ja, bin ich sehr glücklich als Musikerin. Nö,
und theoretisch also, haben Sie auch gerade noch für alles Zeit, Sie sind ja 25.
Ja, ich bin schon 26.
26, ja. So. Hatten Sie vor kurzem Geburtstag?
Nee, eigentlich nicht. Ja, die Zeit vergeht einfach so schnell.
Oh Gott, oh Gott.
Aber ja, das stimmt schon. Ich habe noch Zeit, das ist schon richtig. Im Moment habe ich das Gefühl, dass irgendwie für gar nichts Zeit übrig bleibt, weil ich wirklich jeden Tag, wo kein Konzert ist, irgendwie noch mit diesem Laden auffülle, den wir da haben, eben diesen Kiosk. Aber ja, es kann sich auch nochmal alles ändern und genau, vielleicht studiere ich da noch nebenher.
Also es ist jetzt aktuell das vierte Album Anfang des Jahres rausgekommen. Das Debütalbum kam aber schon wirklich sehr früh, 2015. Da waren Sie 19. Heißt, Sie haben wirklich neben der Abiturprüfung in der Schule mal eben einfach mal ein Album gemacht.
Ja, also ich hatte, ich hatte auch Hilfe. Also das habe ich mit meinem Papa eben aufgenommen. Der hatte schon das Studio und eben wir konnten da so ganz entspannt in unserem eigenen Rhythmus, immer wenn ich dann Zeit hatte, quasi ins Studio gehen. Also die Möglichkeit hat wahrscheinlich auch nicht jeder. Und so konnte ich das dann machen, ja.
Wie sieht es denn mit Plattenverträgen aus? Weil ein Plattenvertrag ist ja der Schlüssel zu Ruhm und Erfolg in der Musikbranche. Das ist ja ein Mythos, der ist wirklich in einigen Köpfen fest verankert. Braucht man heute überhaupt einen Plattenvertrag?
Also ich glaube nicht unbedingt. Ich habe also dann auf einem der ersten Konzerte, die ich damals gegeben habe, saß der Chef von dem Label, bei dem ich immer noch bin, so ein kleines Label in München. Und ich hatte schon immer irgendwie einen Plattenvertrag, aber eben mit einem kleinen Label. Und ja, der Hage hört jetzt dann auch irgendwann auf. Also, und ich glaube, ich werde mich nicht direkt auf die Suche begeben nach dem nächsten großen Label, sondern werde erstmal schauen, ob ich vielleicht auch mit so einzelnen Leuten, die mir helfen können, was aufbauen kann, das so ein Stück weit auch selber zu machen.
Wie kriegt man denn heutzutage überhaupt einen Plattenvertrag? Also Sie wurden entdeckt anscheinend von einem Label.
Ja, also ich habe das Gefühl, dass die großen Labels sich eh nicht allzu viel trauen oder so. Also ich habe das Gefühl, wenn man selber schon so ein gewisses Level erreicht hat, dann schauen die vielleicht auch mal auf einen und denken, das könnte interessant sein. Und dann kriegt man vielleicht auch ein Angebot. Aber ja, ich glaube, vor allem so am Anfang kann man auch viel selber machen. Also ich tendiere immer mehr in die Richtung, dass man vieles auch selbst machen kann. Und eben mit dem Internet und Social Media und allem, was man so machen kann, ja, sind es auch neue Möglichkeiten, wo man eben selber ganz gut seinen Weg auch ein Stück weit gehen kann, auf jeden Fall.
Sie haben ja 4 Alben released. Ist so ein Album für Sie eine Art künstlerische Bestandsmomentaufnahme, also quasi eine Visitenkarte?
Ja, schon ein bisschen. Also die Alben spiegeln auf jeden Fall immer so ein bisschen die Zeiten wieder, in denen die Songs entstanden sind. Kann man, glaube ich, so sagen, auf jeden Fall.
Ja, aber man könnte ja auch zum Beispiel einzelne Songs bei Streamingdiensten einstellen, statt ein ganzes Album zu machen. Das ist ja viel mehr Arbeit.
Ja, das machen ja auch viele. Und ich überlege auch, ob ich vielleicht zwischendrin auch mal einzelne Lieder rausbringe. Aber ich finde jetzt gerade bei diesem letzten Album, irgendwie haben die Songs auch einen Zusammenhang und sind eben in so einer Zeit entstanden und in so einer Stimmung entstanden. Und deswegen wollte ich das schon gerne als dann quasi so ein Werk rausbringen. Aber ja, man kann auch einzelne Songs.
Wie sehr spüren Sie denn den Druck, viele Streams zum Beispiel auch bei Streamingdiensten zu bekommen?
Ja, das ist schon auf jeden Fall wichtig. Also ich habe auch das Gefühl, dass ich da noch viel lernen könnte auf jeden Fall, wie man sich da richtig platziert und worauf es da ankommt. Ich bin da nicht so tief drin und will auch, also ich bin immer so hin und her gerissen. Es ist einerseits ja schon wichtig zu wissen, worauf es da ankommt, aber andererseits will ich halt auch einfach Musik machen, ohne zu viel drüber nachzudenken. Ja, was dann gut ankommt und wie es klingen muss, dass man wieder auf irgendwelchen Playlisten landet und so weiter. Also ja, das ist immer so die Frage. Da hätte ich, bei sowas hätte ich gern Hilfe. Also, dass ich Musik machen kann und wer anders dann, ja, sich um sowas kümmert, das wäre gut.
Sie haben ja in Ihrem nächsten Umfeld sofort noch den nächsten Musiker. Ihr Freund, Ihr Lebenspartner ist Musiker und Sie mögen auch die Musik des jeweils anderen. Was macht er denn für welche Musik?
Ja, der Matthew macht so auch so Singer-Songwriter, aber ein bisschen mehr so Folk, Blues-mäßig. Genau, er ist ja aus Manchester, also auf Englisch. Und ja, der schreibt einfach total schöne Songs und hat auch also eine super Stimme, finde ich.
Und das Interessante ist ja, mit dem Vater geht ja das gemeinsame Musikmachen, aber mit dem Freund klappt das irgendwie nicht. Woran könnte das liegen?
Also der Papa und ich haben eine ähnliche Herangehensweise. Also vielleicht habe ich da auch einfach viel von ihm so aufgesogen, was wir an Grooves mögen und auch so, wie wir Songs schreiben und wie wir Sachen gern fertig machen und auch so aufbauen, sind wir einfach ähnlich. Deshalb, ja, fügt sich das dann alles auch immer recht einfach und schnell zusammen. Und der Matthew ist einfach total anders als ich. Also wir sind da ganz unterschiedlich, wie wir Songs fertig machen, auch wie wir so live spielen teilweise oder ja, wie wir Sachen gerne arrangieren wollen und so. Also ja, wir haben da einfach unterschiedliche Ansätze.
Wir hören jetzt Musik von Ihrem Vater, von Wally Warning, Abrazame, aus dem Jahr 2007, hier bei SWR 2 Tandem.
Una lágrima del cielo, ya no puedo olvidarme de ti. No sabes cuánto te deseo. Quiero una vida junto a ti. Abrázame, mi corazón.
Wow. Wally Warning mit Abrazame bei SWR2 Tandem. Heute zu Gast Army Warning. Sie ist Sängerin aus München. Gerade eben haben wir ihren Vater gehört. Wally Warning, ebenfalls Musiker, natürlich. Frau Warning, Sie haben Anfang des Jahres das Album Kurz vorm Ende der Welt veröffentlicht. Wie gehen Sie denn da genau an einen Song ran? Was ist der erste Schritt, dass ein Song überhaupt entsteht?
Also meistens nehme ich als erstes die Gitarre in die Hand und spiel was und dann kommen auch schon so die ersten Gedanken, die mich einfach so beschäftigen, irgendwie so als Sätze raus. Das ist meistens so der Anfang und dann arbeite ich an dem Text und schreibe immer mehr und schreibe die Strophen und mache dann so ein richtiges Lied draus. Aber ja, ich fange meistens an mit der Melodie und der Gitarre.
Also Sie gehen bewusst ins Studio, nehmen die Gitarre und spielen oder passiert das auch im Alltag, dass Sie mal die Gitarre rausholen und Ideen direkt mal spielen?
Auf jeden Fall im Alltag. Also ich gehe ganz selten wirklich ins Studio rein und mache das so bewusst, dass ich quasi jetzt einen Song schreibe. Also meistens ist es echt so, dass ich irgendwie auf der Couch sitze oder ja irgendwo in der Wohnung und einfach die Gitarre nehme und so ein bisschen vor mich hinspiele und dann ja, kommen so die ersten Ideen, also meistens ganz unspektakulär.
Spannend fand ich, als Sie im Interview mit dem Deutschlandfunk gesagt haben, ich bin keine Überdenkerin wie andere, ich mache einen Song schnell fertig und grübele nicht zu viel nach. Das passt ja auch so ein bisschen zu dem, was Sie gerade gesagt haben, dass Sie einfach die Gitarre nehmen und einfach mal drauf losspielen. Wie kommt es, dass Sie so gelassen sind?
Also ich bin auch nicht immer gelassen. Ich weiß nicht, bei meiner Musik habe ich irgendwie gemerkt, dass es auch oft nichts bringt, wenn man dann eben, wenn man denkt, ach komm jetzt, sei nicht so faul, überleg doch nochmal, ob du den Text noch besser machen kannst oder doch nochmal einen Akkordwechsel einbaust oder ja. Aber irgendwie habe ich gemerkt, dass es dann ja oft überhaupt nichts bringt und das eher schlechter macht. Und deswegen erlaube ich mir jetzt einfach selber, das so spontan zu machen. Solange es so funktioniert, will ich mir das beibehalten und dann die Songs einfach so stehen zu lassen.
Es klingt auch so, wenn Sie so reden, als hätten Sie nie Angst zu versagen.
Ach doch, doch. Zum Beispiel morgen ist ein ganz spezieller Tag und ich habe wirklich ein bisschen Angst davor, weil ich werde morgen die deutsche Hymne singen.
Oh.
Ja, vor dem FC Bayern Basketballspiel in München. Also sowas habe ich noch nie gemacht und dann sind da irgendwie 7000 Leute und ich muss auch unbedingt nochmal üben heute. Also es kommen immer wieder Momente auf jeden Fall, wo ich auch Angst habe und was dann wieder eine Hürde ist, wo man irgendwie so durchgeht.
Und dann mit der Gitarre oder nur Gesang?
Nee, mit der Gitarre eben. Das, ja, muss ich eben auch nochmal üben.
Wie kam denn dieser Auftrag zustande?
Ja, die haben gefragt, ob ich das machen will. Mhm. Also ich glaube, die Frau, die sich da so drum kümmert, hatte mich gesehen bei einem Auftritt und dann dachte sie, es ist mal Zeit, die Hymne ein bisschen auf eine andere Art zu singen und hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, das zu machen. Und eigentlich finde ich das cool, dass ich auch das da so repräsentieren darf, obwohl ich jetzt überhaupt nicht so die klassische Münchnerin bin, wie sich wahrscheinlich manche Leute das vorstellen. Und genau, das so ein bisschen mit so einem Reggae-Einfluss morgen singen darf.
Jetzt sprechen wir mal noch kurz über das Album, das aktuelle Kurz vorm Ende der Welt. Welche Botschaft wollen Sie mit diesem Album denn vermitteln?
Ja, also hauptsächlich geht es mir in dem Album darum, dass man eigentlich auf nichts warten sollte, glaube ich. Also eben auch der Titelsong Kurz vorm Ende der Welt, da geht es auch so darum, quasi, wenn die Welt untergeht, dann kann ich dir dann vielleicht verzeihen, dann können wir uns versöhnen und davor aber nicht. Also es ist wie so ironisch eben auch gemeint. Ja, dass es eigentlich, glaube ich, Schwachsinn ist im Leben immer zu denken, irgendwann mache ich das noch, egal ob es jetzt ein Traum ist, den man verwirklichen will oder irgendwie ja ein Streit, den man auflösen will oder was auch immer. Aber ja, irgendwie habe ich das immer öfter gemerkt, dass ich daran glaube, Dinge jetzt zu tun.
Und zum Beispiel dieses Album oder auch Ihre Musik insgesamt wird ja ganz unterschiedlich immer beschrieben. Diese Musik hat kein bestimmtes Genre, weder Pop noch Soul, eher Indie-Pop mit Latin- und Reggae-Zügen. Wie würden Sie denn Ihren eigenen Stil beschreiben?
Ich glaube, es ist auf jeden Fall dieses Singer-Songwriter-Ding mit drinnen. Dann auch Elemente von Reggae, Elemente vom Hip-Hop, glaube ich, auf jeden Fall auch. Jemand hat mal in einem Interview gesagt, dass es Trip-Hop ist. Mhm. Und danach habe ich dann nochmal so gegoogelt, was es eigentlich genau ist. Und Trip-Hop ist, glaube ich, so noch langsamerer Hip-Hop. Und das passt, glaube ich, eigentlich auch ganz gut, weil diese Songs eben manchmal fast wie so in Slow-Motion sind. Also nicht so diese Hip-Hop-Beats, die so schnell sind, sondern eben so langsam.
Absolut super entspannt und wieder mal unglaublich gelassen.
Danke. Ja, also ganz viel Verschiedenes. Ich kann mich da auch nicht für eine Sache entscheiden, auf jeden Fall.
Zwei Ihrer Alben sind ja auf Englisch, zwei auf Deutsch. Können Sie sich an den Moment erinnern, an dem Sie gesagt haben, so, ich probiere es jetzt mal auf Deutsch? Gab es einen bestimmten Auslöser?
Nicht so richtig. Also ich hatte auch ganz am Anfang schon deutsche Lieder, als ich angefangen habe. Aber dachte dann irgendwie so, dass Englisch, weiß ich nicht, irgendwie so internationaler ist und man vielleicht auch in ein anderes Land mal kann. Und mein Papa hat eben auch auf Englisch gesungen und da habe ich auch manchmal Songs von ihm dann gesungen. Also genau, am Anfang war das Englische irgendwie naheliegender für mich. Aber dann habe ich irgendwann so angefangen, drüber nachzudenken und dachte mir, ich kann Deutsch eigentlich viel besser. Manche Dinge kann ich auch besser ausdrücken oder noch genauer sagen. Und ja, es ist auch ein Vorteil, wenn die Leute einen verstehen irgendwie. Also größtenteils bin ich ja jetzt doch in Deutschland oder Österreich und Schweiz. Also den einen Moment gab es jetzt nicht so wirklich, weil ich eben, wie gesagt, schon von Anfang an auch immer ein bisschen auf Deutsch geschrieben habe. Aber ja, irgendwann gab es einfach diese Entscheidung, dass ich auch ein Album auf Deutsch machen will.
Das heißt, Sie zeigen in deutschen Texten auch mehr von Ihnen?
Ich habe das Gefühl, dass es die Leute halt mehr sehen und mehr spüren und es viel direkt darüber kommt. Also es war eigentlich schon ähnlich viel von mir in den englischen Texten drinnen, aber irgendwie ist das Englische dann doch nochmal so eine kleine Barriere, wo es nicht zu viel um den Text geht, sondern auch oft dann um die Musik mehr. Und wenn man auf Deutsch singt, dann ist der Text doch sehr im Vordergrund.
Wir möchten jetzt aber mal doch wissen, wie Sie auf Englisch klingen und hören uns jetzt den Song Follow an. Worum geht es da?
Also im Kern geht es darum, dass man auch wieder auf sein Herz hört und nicht auf den Kopf. Sonst geht es noch um eine Liebesgeschichte. Aber die wichtigere Botschaft ist eigentlich dieses, ja, hör auf dein Herz und nicht zu sehr auf den Kopf.
You make my heart cry. I still love you, I still love you. My heart says yes, my brain says no. Left or right, which way to go? My heart says yes and my brain says no. But I follow my heart, I follow my heart. My heart says yes, my brain says no. Left or right, which way to go? My heart says yes and my brain says no. But I follow my heart, I follow my heart.
Sie haben gehört, Follow von Amy Warning, Sängerin aus München, heute zu Gast hier bei SWR 2 Tandem. Die Haupteinnahmequelle sind ja Live-Gigs, Frau Warning. Wie schwierig war es denn für Sie während der Pandemie-Hochphasen?
Ja, also es war schon phasenweise nicht so leicht. Wir haben ja dann diesen Laden eröffnet. Das war auf jeden Fall eine Hilfe, weil wir auch immer offen haben durften. Und ja, es gab auch Livestreams und ich habe eben auch viel aufgenommen. Und irgendwie war schon immer was zu tun. Aber desto länger das dann andauert, desto mehr vermisst man auch die Live-Gigs. Und dann, als die ersten Gigs wieder waren mit Masken und Abstand und so, ist es irgendwie auch nicht dasselbe wie so richtige Konzerte.
Aktuell haben Sie aber wieder sehr viele Auftritte. Wie viel Energie schöpfen Sie aus diesen Festivals, aus diesen Live-Gigs?
Ja, viel Energie auf jeden Fall. Ich freue mich auch wahnsinnig auf die Tour im Herbst. Da proben wir heute noch später tatsächlich und die ganze Zeit mit der Band.
Nachdem Sie die Hymne eingesungen haben.
Ja, genau. Also ja, ich freue mich total, dass es jetzt wieder alles so geht und dass wieder Leute kommen dürfen und drück die Daumen, dass es eben im Herbst auch alles so bleibt, wenn wir dann auf Tour gehen. Das Einzige, vielleicht kann ich an der Stelle ja nochmal so an die Hörer appellieren, weil ich irgendwie gemerkt habe, dass es jetzt zwar gerade alles wieder geht, aber die Leute irgendwie noch ein bisschen ängstlich sind oder zurückhaltend oder vielleicht sind sie auch unsicher, ob es nicht doch nochmal verschoben wird. Aber irgendwie ist es wie so ein bisschen anders jetzt, als es mal war vor Corona. Und ich glaube, dass man sich eigentlich wieder trauen kann und auch Karten kaufen sollte und wieder auf Konzerte gehen muss, dass es jetzt auch alles wieder so richtig Fahrt aufnimmt.
Sie haben ja vor kurzem den Deutschen Musikautorinnenpreis in der Sparte Newcomer von der GEMA gewonnen. Dabei sind Sie ja jetzt nicht die größte Newcomerin. Der Anruf kam, als Sie im Kiosk gearbeitet haben. Wie war es? Wie war diese Situation?
Ja, die Situation war so, dass, ja, total unerwartet. Also da war einfach so eine Dame am Telefon, die eben gesagt hat, ich darf Ihnen mitteilen, dass Sie diesen Preis gewonnen haben und auch noch ein Preisgeld und Glückwunsch und so. Und ich wusste davor nicht mal, dass es diesen Preis gibt. Und man hat sich da auch nicht beworben oder so. Also es war wirklich eine komplette Überraschung. Und ja, dann habe ich mich mega gefreut.
Ist oder sind generell Preise für Sie wichtig?
Sind Preise für mich wichtig? Ich weiß nicht, so würde ich es jetzt nicht sagen, aber bei diesem Preis ist es schon so, dass es mir irgendwie ja nochmal eine Bestätigung gibt, dass es eben okay ist, die Texte so zu schreiben, wie sie einfach ja spontan entstehen und das auch so rauszubringen und eben, dass ich den Preis jetzt auch noch bekommen habe, nachdem ich dieses Album rausgebracht habe, wo ich alles selber gemacht habe, ist schon eine Bestätigung und zeigt mir, dass Leute sehen, was ich mache und das auch nicht schlecht finden. Und insofern bedeutet es mir auf jeden Fall viel, also einfach diese Bestätigung.
Und 10.000 Euro Preisgeld gab's. Sie wollen das Geld in die Musik stecken. Was muss denn da alles bezahlt werden?
Ja, leider immer sehr viel. Also ich finde es auch immer wichtig, Videos zu haben zu den Songs. Also ich glaube, das hilft den Leuten auch irgendwie den Song noch besser zu spüren teilweise. Und Videos kosten natürlich viel.
Mhm.
Ja, jeder Song muss aufgenommen werden, gemischt werden, gemastert werden und dann muss man auch noch schauen, dass irgendwer überhaupt mitbekommt, dass man ein neues Lied hat. Also da kann man auch noch mal Geld reinstecken. Also ja, die 10.000 Euro sind auf jeden Fall schnell eingesetzt.
Mhm. Können Sie auch von Streamingdiensten leben?
Nee. Also ja, das mit dem Streaming ist keine unwichtige Rolle, glaube ich. So auch Leute schreiben mir oft, dass sie mich irgendwie entdeckt haben, dadurch, dass es ihnen irgendwie angezeigt wurde oder sie es irgendwo gehört haben. Also ich glaube, für sowas bringt es was, aber jetzt so rein finanziell gesehen bringt es auf jeden Fall wenig.
Und nur mal kurz zur Einordnung. Vergütung für Künstlerinnen und Künstler ist dort wirklich minimal. Also etwa 0,004 Cent pro Stream gibt es zum Beispiel bei Spotify.
Ja.
Da muss man 1 Million Streams machen, um ungefähr 3.000 Euro zu verdienen.
Ja. Ja, ich hoffe, dass sich da auch was ändert. Also da gibt es auch viele Künstler, die sich dafür einsetzen. Und bei der Preisverleihung hat die Claudia Roth gesagt, es wird sich was ändern. Also mal schauen.
Ja, es ist tatsächlich wahrscheinlich auch als Künstlerin sehr frustrierend, dass man so viel Talent hat und zum Beispiel ja auch einen Kiosk betreiben muss, also als zweites Standbein, weil man nicht von der Musik allein leben kann, oder?
Also in meinem Fall ist es schon so, dass ich auch davor schon von der Musik gelebt habe und der Kiosk ja, jetzt einfach so ein zusätzliches Projekt ist, was wir machen wollten. Aber ich glaube trotzdem, dass sich noch ein paar Sachen verbessern lassen, dass es noch einfacher ist, auch von der Musik zu leben und dass man ja auch für die ganze Arbeit, die man so reinsteckt in die Kunst, das halt dann auch zurückbekommt irgendwie.
Und Sie sagen ja zwar auch in Interviews oder jetzt vorhin, dass Sie den Charts zum Beispiel nicht hinterherrennen wollen, sondern Kunst machen möchten. Würden Sie sich aber trotzdem über einen Platz in der Top 10 der deutschen Charts freuen, wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft schauen?
Ja, also da würde ich auf jeden Fall nicht Nein sagen. Es ist ja am Ende auch, also ich will ja Leute erreichen mit meiner Musik und am Ende des Tages sind die Charts ja auch nur eine Bestätigung von dem, was die Leute mögen. Also insofern, ja, gerne.
Ja, und Sie leben ja in München. Viele Künstlerinnen und Künstler tummeln sich in Aufnahmestudios in Berlin. Bleiben Sie dennoch in München?
Ja, doch. Ich mag München ziemlich gerne. Also nicht nur so die Isar und einfach München an sich, sondern ich finde es manchmal auch ganz angenehm, dass hier nicht überall und andauernd und überall um einen rum irgendwie Kunst und Musik die ganze Zeit ist. Also wie gesagt, ich mag es auch ganz gern, einfach daheim rumzuhocken und so ja in mich zu gehen und nicht so den ständigen Austausch zu haben. Und ja, man kommt ja auch viel rum. Auf Tour bin ich dann in allen Städten und das passt dann.
Army Warning, vielen lieben Dank, dass Sie bei SWR 2 Tandem zu Gast waren und Ihnen alles Gute.
Vielen Dank.
Die Redaktion der Sendung hatte Fabian Elsasser. Die Musik hat Tristan Reiling ausgesucht. In der Technik ist Gregory Retzmann und ich bin Viktoria Merkulova. Bis zum nächsten Mal.